Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigttext, über den bald gepredigt wird nach EKD-Perikopenreihe, weil wir gerne über Predigttexte sprechen, über Bibeltexte vor allem, und hoffen, dass es euch beim Predigtschreiben hilft oder ihr euch sonst einfach über unsere Gedanken und unser Gespräch erfreut. Und ich freue mich schon auf dieses Gespräch mit dir, liebe Lea.
Ja, ich freue mich auch schon so.
Ich bin Astrid und ihr hört mich hier immer wieder im Podcast und wir sitzen uns in echt gegenüber. Und wenn es ein bisschen hallig ist, dann liegt es daran, dass ich mein Büro noch nicht so richtig eingerichtet habe, weil ich erst ganz kurz hier an der Uni bin in Tübingen als Pfarrerin und ich spreche mit Lea, die eben auch an der Uni abhängt, weil du was machst?
Ja, also ich bin auch hier, weil ich meine Promotion schreibe an der Evangelischen Fakultät über Essen und Mahlgemeinschaft in christliche und islamische Perspektive. Und aber meistens hänge ich tatsächlich eher am Zentrum für islamische Theologie rum, weil das mein zweites Standbein sozusagen ist. Und freue mich sehr, auch heute da vielleicht ein paar Perspektiven einzubringen.
Ja, da freue ich mich schon drauf, denn es ist ein Text, der auch für den Islam eine gewisse Relevanz hat, richtig? Das wirst du uns gleich noch sagen.
Genau, zumindest indirekt. Also manche Motive darin sind ganz bekannt.
Und Lea hat sich sehr gut vorbereitet. Sie hat eine Ursprache ausgedruckt, sogar Hebräisch und daneben Basisbibel und Lutherbibelübersetzung und drumherum viele Notizen gemacht. Und wir haben uns doch ganz gut einigen können, auf welche Übersetzung, welche Übersetzung wir wollen, nämlich die Basisbibel, weil wir finden, dass die einfach verständlicher ist.
Und ich finde tatsächlich teilweise auch textgetreuer. Ich finde, die ist wirklich sehr schön nah am Urtext und der hat eh viele spannende Begriffe und auch so ein bisschen Wortspiele, habe ich einen Eindruck, die man vielleicht im Deutschen so gar nicht wiedergeben kann. Mhm. Da können wir dann punktuell drauf eingehen. Genau, aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, um welchen Text es eigentlich handelt. Es ist ein ganz spannender Text aus dem ersten Buch Mose oder Genesis, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Und ich würde jetzt einfach mal den Text vorlesen, damit wir den alle vor Ohren haben. Und zwar aus der Basisbibelübersetzung, wie die Astrid ja schon gesagt hat. Also, nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn in einer Vision zu Abram. Fürchte dich nicht, Abram, ich selbst bin dein Schild. Du wirst reich belohnt werden. Abram erwiderte, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Ich werde kinderlos sterben und Eliezer aus Damaskus wird mein Haus erben. Weiter sagte Abram, du hast mir keinen Nachkommen gegeben, deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Da kam das Wort des Herrn zu Abram, nicht Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Dann führte er Abram nach draußen und sagte, betrachte den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er fügte hinzu, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abram glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an.
Wir haben hier eine richtig intensive Konversation von Gott und Abram, oder? Also ich finde, das geht echt so Schlag auf Schlag. Ich würde sagen, ein größerer Teil von dieser Perikope ist direkte Rede als Kommentar. Mhm. Genau, das finde ich irgendwie schon mal bemerkenswert. Und du hast auch gesagt, dass Abram auch so richtig reingeht.
Ja, voll. Also ich finde das super spannend, wie Abram reagiert. Das ist eigentlich nicht, also nur man muss sich vorstellen, auch am Anfang, das Wort des Herrn kam in einer Vision zu Abram. Das heißt, Abram wird hier eigentlich, und Abram ist, wie ja vielleicht viele von euch wissen, eigentlich eine Dialektversion von Abraham. Und später wird er nochmal umbenannt, aber es ist die gleiche Person in biblischer Tradition. Und diese Vision zu Abram, das ist eigentlich was ganz Spannendes, weil hier Abram durch diese Vision einen prophetischen Charakter bekommt. Also Gott spricht wie zu einem Propheten in einer Vision, wir kennen auch andere Visionen, und da gibt es natürlich viele Erzählungen, wo irgendwie Propheten dann dem Gott widersprechen oder irgendwas relativieren und so weiter. Aber dass jetzt jemand auf so eine Zusage so kritisch reagiert und sagt, ne, also irgendwie Gott sagt, du wirst reich belohnt werden, und Abraham sagt nicht, oh super, danke, ich freue mich, sondern sagt, Herr, mein Gott, welchen Lohn willst du mir geben? Das finde ich mega krass. Also so komplett wirklich zu verneinen.
Mhm. In Frage zu stellen, was Gott sagt. Mhm. Und nur dieses Herr, mein Gott, ist ja auch manchmal so eine Gotteserkenntnis und so eine Ehrfurchtsbekundung. Aber in dem Fall, so wie du es auch schilderst, ist es ja echt eher so eine Anklage. Mhm. So Herr, mein Gott. Also fast ein bisschen spöttisch klingt es für mich.
Mhm. Ja, ich finde, es ist fast ein bisschen näher dran an unserem Gebrauch von so, oh mein Gott. Ja. Und es ist nicht, also es hat nicht dieses Ehrfürchtige, vielleicht schon auch, vielleicht schwingt es für andere HörerInnen des Textes mit, aber ich finde, dieses Herr, mein Gott in Verbindung mit der ganz konkreten Nachfrage, ne, was ist denn diese Verheißung jetzt konkret? Ganz konkret merke ich nicht, dass ich Nachkommen habe. Ganz konkret bedeutet es, dass ich krasse Herausforderungen habe, weil dann wird mein Verwalter, mein vielleicht Leibeigener, wird mein Haus haben. Das heißt, die Machtverhältnisse drehen sich komplett um. Ne? Also das ist irgendwie schon ein Riesenproblem. Und dann nochmal später, das, was jetzt nicht mehr Teil von unserer Perikope ist, direkt in Vers 7, da wird dann, sagt Gott auch nochmal Abraham zu, ah ja, du kriegst auch noch Land und das ist das Land und so weiter und es wird alles super sein. Und wieder reagiert Abraham super kritisch und sagt wieder, Herr, mein Gott, woran kann ich erkennen, dass ich es bekommen werde? Und es ist wieder so total, ich will jetzt was sehen. Ja. Ich will einfach einen Beweis sehen. Ich will nicht nur irgendwas hören. Und das finde ich so spannend, auch hier diese, ne, wir sagen ja sonst irgendwie so, Wort und Verkündigung und das Wort hören ist mega wichtig, aber hier ist einfach dieser visuelle Aspekt ganz arg wichtig. Mit der Vision, dass er später rausgeht und sagt, hier, guck mal. Und irgendwie dieses Bedürfnis, was zu sehen, was Konkretes zu sehen, das finde ich da sehr spannend an dem Text.
Ja, Abraham wirkt irgendwie auch echt so ein bisschen ungeduldig, oder? Mhm. Also so einfordernd. Ja, genau, es ist ja auch irgendwie ein Teil von einer langen Geschichte, die Abraham mit Gott hat und die echt auch so Höhen und Tiefen hat und vor allem wirklich auch viele Umwege und steinige Wege. Ich denke auch an den Rallye-Unterricht. Ich habe das einmal unterrichtet für eine erste oder zweite Klasse. Und wenn man dann den Weg so legt, ist der schon ganz schön lang und man macht auch ganz schön viele Stunden zu Abraham und Sarah und was die alles erleben. So. Also jetzt mal aus so einer Grundschulperspektive. Das ist schon, das ist auch spannend und das ist auch anstrengend. Genau. Und dann sagt Gott quasi in übertragener Weise hier an diesem 15. Sonntag nach Trinitatis, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wirf einfach deine Sorge auf mich, vertrau mir. Genau. Also das ist natürlich das Motto, unter dem dieser Sonntag steht. Und Abraham macht das ja auch am Ende unserer Perikope und vertraut drauf. Genau. Abraham glaubte dem Herrn in Vers 6 und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Also das ist ja irgendwie so ein kleines, schon ein Punkt irgendwie oder ein Ziel, ein Etappenziel, das erreicht ist. Und dann kommt aber eben die nächste Frage, wie du gesagt hast. Ich finde das wirklich auch ganz wichtig, da irgendwie den Kontext mitzudenken und dann eben nicht zu denken, ah ja, jetzt glaubt Abraham Gott und dann kriegt er ein Kind und dann ist alles gut. So, leider nein. Und was heißt leider nein? Ich habe gemerkt, dass es auch gut tut, so jemand als Vorbild im Glauben zu haben, bei dem ich weiß, okay, da hat Gott irgendwie was versprochen, aber in menschlichen Dimensionen hat es einfach noch ewig gedauert, bis es sich erfüllt hat und hat viele Umwege genommen und war irgendwie auch klar, dass dann, wenn dieses Kind auf der Welt ist, was Abraham so ersehnt, dass dann halt auch das nicht gut, alles gut ist und sicher und schön, sondern eben die erstmal noch in ein anderes Land fliehen müssen, beziehungsweise ewig unterwegs sind, bis zur vierten Generation, steht dann ja in den Versen danach, erst die vierte Generation nach dir wird irgendwie dieses Land überhaupt sehen oder da wohnen können. Erst vier Generationen später, genau, Vers 16. Und das ist irgendwie auch jetzt keine Perspektive, wo du sagst, hey, cool, ja. Also aus heutiger Perspektive, dann setze ich mein Kind in die Welt. Ich meine, das ist ja sowieso auch irgendwie zurzeit einfach auch eine Frage, die sich einige stellen angesichts von Klimakatastrophe und so weiter. Ist es überhaupt verantwortungsbewusst, sich fortzupflanzen? Also ich finde, da gibt es schon auch Korrelation zu unserer Zeit heute.
Ja, und natürlich auch in der Erfahrung, dass manche auch gern Kinder hätten und sie nicht bekommen können. Und ich finde es mega spannend, dass es hier ein Mann formuliert. Mhm. Also weil wir kennen ja irgendwie das Lied der Hannah und dass Elisabeth dann im Neuen Testament lange kein Kind bekommen kann und so. Und natürlich ist auch Sarah, leidet auch auf ihre Weise auch unter der Kinderlosigkeit. Aber dass es hier ein Mann ganz klar benennt, was es für ihm für, also wirklich Leiden zufügt, und dass es das ist, was sein größtes Arg ist. Also, ne? Er ist ja derjenige, der die Perspektive auf diese Kinderthematik lenkt. Gott spricht ja einfach nur vom reichen Lohn und so.
Lohn,
genau. Allgemein, das kann jetzt alles sein.
Ja.
Und aber was Abraham am meisten zu diesem Lohn zu scheinen fehlt, ist das Kind.
Mhm.
Und klar ist es im damaligen Kontext nochmal was anderes und irgendwie mit Erbnachfolge und kein Rentensystem und so, alles fair enough. Mhm. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass er derjenige ist, der hier das so thematisiert und auch ganz konkret eben die Konsequenzen benennt. Wer ist dann, wer wird dann mein Erbe fortführen?
Mhm. Ja.
Und aber auch nochmal zu dieser Realität, also zu dieser, dass die Sorgen so komplett, so konkret begründet wird und dass man das, ne, also man muss ja auch überlegen, dieser Text wurde vermutlich im babylonischen Exil dann niedergeschrieben auf der Grundlage von verschiedenen mündlich überlieferten Traditionen. Und ich glaube, so ein, keine Ahnung, rosa-rote Wolkentext hätte den Leuten eh nichts gesagt. Also, wenn ich im Exil bin und ja, wir wissen, es ging den wahrscheinlich viel besser, als wir es uns oft so vorstellen, aber trotzdem, happy Zeiten waren es nicht. Dass man dann kann man nicht mit einem rosa-rote Wolken- und Blümchentext daherkommen und sagen, mach dir keine Sorge, bei Gott ist alles gut, yay. Also, das wäre irgendwie lebensfremd gewesen. Und ich glaube, gerade deswegen ist diese, was du gesagt hast, mit diesem langen Weg, dieses Unterwegssein und ständig ein Fremdlingsein und ständig in Lebensgefahr sein, dass die Figur ist, die später zum Vorbild des Glaubens wird. Und auch alle späteren Referenzen sind ja, oder nicht alle, aber viele immer so, wir glauben an den Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Also, und es geht los mit diesem, der so unterwegs ist.
Und auch irgendwie, also wie sagt man, in der Luft hängt irgendwie. Er kriegt Zusagen von Gott und dann schaut ihr doch mal den Sternenhimmel an, so. Und dann imaginiere, dass es dir irgendwann gut gehen wird. Also es ist schon auch echt eine Provokation.
Ja.
Und die Sterne sind ja eben auch so bedeutungsvoll in der islamischen Tradition, oder?
Genau.
Das hattest du gesagt.
Also vor allem Abraham und die Sterne. Im Islam gibt es eben verschiedene Propheten, unter anderem auch viele biblische Propheten. Und Abraham gehört zu den islamischen Propheten, wird in der islamischen Tradition Ibrahim genannt.
Mhm.
Genau, und da ist eben das Spannende, also Abraham oder Ibrahim wird als sozusagen der erste Monotheist bezeichnet, weil die Geschichte so ist, dass Abrahams oder Ibrahims Vater Polytheist war, wie alle anderen auch, und vor allem es auch so Sternengötter gab und Ibrahim sich dann hinsetzt und sagt, nee, ich habe mir die Sterne lange angeschaut, es sind keine Götter.
Mhm.
Und dass der sozusagen der erste Monotheist ist, das heißt dann Hanif. Mhm. Und deswegen auch später Mohammed, wenn er dann seine ganzen Offenbarungen erhält, ist das eine Ankerperson, auf die er verweist, weil ja für Mohammed dieser ganz starke Monotheismus so wichtig war in der Offenbarung, die er erhalten hat. Und dann wirklich ständig zurückverweist auf Abraham und auch zum Beispiel die Pilgerfahrt zur Kaaba nach Mekka, da gibt's auch wieder Abraham-Bezüge. Also das geht durchweg, ist Abraham eine super wichtige Figur.
Mhm.
Und eben im Zusammenhang mit diesem Abraham sitzt da und schaut den Sternenhimmel an. Und dann merkt er was.
Mhm.
Und das finde ich einfach eine super spannende Sache, weil also mir geht es schon so, ich war jetzt im Februar in Chile in der Atacama-Wüste und da hatten wir einen der die besten Aussichten auf den Sternenhimmel. Mhm. Und da gibt es auch so alle möglichen Forschungsstationen und so weiter. Und ich saß abends da und ich habe echt angefangen zu heulen, weil es so schön war. So viele Sterne und so unendlich und weit. Und es ist dermaßen, also ich meine, ich finde auch hier schon Sternenhimmel schön.
Ja.
Aber in dieser super klaren Luft, super weit oben, direkt im Prinzip unter der Milchstraße, das ist kann man, finde ich, kaum toppen. Mhm. Und dass man dann auf die Idee kommt, das sind alles Götter, kann ich gut nachvollziehen, muss ich sagen.
Hattest du den Gedanken?
Nee, nicht. Ich hatte mehr so eher dieses wirklich so, weißt du, wie viele Sterne entstehen? So dieses,
ja, den Ehrfurchtsmoment.
Ehrfurchtsmoment. Mhm. Genau, aber ich finde es sehr spannend, dass irgendwie Sterne und Götter so ein wiederkehrendes Thema ist. Mhm. Und es eben auch immer mal wieder so resoniert. Also wenn man jetzt wieder an die Abfassungszeit des Textes denkt, babylonisches Exil, auch da spielen Sterngottheiten im Exil eine große Rolle und eine Auseinandersetzung damit. Und dann habe ich auch noch in dem Bibilex-Artikel zu Abraham, den ich euch sehr empfehle, was gefunden zu frühjüdischen Schriften, wo Abraham auch als im Prinzip der Sternengucker und explizit sogar als der Astronom bezeichnet wird. Und dann aber auch dort berichtet wird, wie er merkt beim Betrachten der Sterne, dass es keine Götter sind und dann sein Interesse an der Astronomie verliert.
Oh, ein Postastronom. Oh je.
Genau, aber das finde ich super spannend, diese Auseinandersetzung mit was, ja, also dass dieser Sternenhimmel einerseits so Momente der Ehrfurcht auslösen kann, aber wie die dann nachher geframed werden und eingebettet werden. Genau, ja. Das ist da so ein bisschen der eine der vielen islamischen Anknüpfungspunkte zu Abraham. Mhm. Genau.
Ja, spannend. Also das finde ich echt voll spannend vom Hintergrund. Ich frage mich, wie das so in der Predigt quasi auch benannt werden könnte, aber ich finde, es darf ja auch immer so einen lehrenden Teil schon in der Predigt noch geben, auch wenn ich schon finde, dass das Lebensweltliche irgendwie einen größeren Stellenwert haben sollte, aber gerade diese Entwicklung hin zu dem einen, also zu Monotheismus, ne, zum einen Gott, das ist schon voll spannend und deswegen werden die Judentum und Christentum und Islam ja auch irgendwie eben monotheistisch genannt und auch abrahamitisch, das irgendwie genau, so ein mittelguter Begriff ist, aber eben in dem Fall, wenn wir Abraham hier haben, dann kann man schon irgendwie auch auf die Geschwisterreligionen auch verweisen. Ja, voll. Oder sollte man vielleicht, ich meine, du hattest auch gesagt, Abraham wurde andersrum, gerade in der neutestamentlichen oder Rezeption des Neuen Testaments dann, wo Abraham nochmal vorkommt, auch so antijüdisch ausgelegt, oder?
Oder zumindest halt sehr stark auf den Glauben bezogen. Mhm. Also gerade diese Passage, die wir da in Vers 6 haben, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Also gerade dieser Begriff mit der Gerechtigkeit da, Tzedakah, das wird dann halt später und im Anschluss an diese Stelle wird die Beschneidung Abrahams beschrieben. So. Und was Paulus dann draus macht in seiner Diskussion über das Verhältnis von Glauben und Werken, ist, dass sagt er, aha, seht ihr, der hat erst geglaubt, wurde durch den Glauben gerecht und dann wurde er beschnitten. Das heißt, Glaube vor Werke. Und das ist so im Prinzip dann seine Argumentation in Römer 4 und so ähnlich auch in Galater 3. Und ich finde es ganz spannend, das ist vielleicht was, was gerade in der lutherischen Tradition nicht so rezipiert wird und wo ich auch immer so innere Vorbehalte merke, wenn ich irgendwie nur Jakobusbrief sehe, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken, so Werksgerechtigkeit. Aber ich finde eigentlich, wenn man Jakobus Kapitel 2 ist es dann, liest, der bezieht sich auch auf genau diese Stelle, auf diesen Vers, den wir hier als Perikopentext haben und sagt, die Pointe ist, dass Glaube und Werke zusammengehören. Mhm. Und der betont halt im Prinzip die andere Seite des Spektrums. Und ich finde es super cool, dass wir eigentlich in unserem neutestamentlichen Kanon verschiedene Meinungen haben und verschiedene Auslegungstraditionen und dass wir die auch miteinander ins Gespräch bringen können. Mhm. Genau, aber ich finde, man sollte sich dessen bewusst sein, dass dieser Fokus auf den Glauben Abrahams jetzt nicht, also finde ich, zwingend mit einschließen sollte, dass man irgendwie alle, sag ich mal, was wir dann lutherisch gern als Werksgerechtigkeit bezeichnen, aber in der Realität halt oft Rituale oder ja, sowas wie Beschneidung sind, dass wir dann nicht sagen, ne, wir guten Christen, wir folgen Abraham, best jetzt alles im Prinzip in Anführungszeichen bitte, weil wir halt im Prinzip den Glauben haben und damit brauchen wir alles andere nicht mehr. Weil so wurde das halt leider immer wieder ausgelegt. Und ich finde, da muss man vorsichtig sein, wenn man den Glauben thematisiert, dass das nicht, sage ich mal, alle rituellen Dimensionen ausschließt. Mhm. Weil ich finde, das ist auch nicht auslegungsgemäß. Also auch in jüdischer Tradition hat Abraham auch viel mit dem Glauben zu tun. Und auch in islamischer Tradition, also, ne, und auch in anderen christlichen Traditionen, die vielleicht die Werke nochmal anders verorten als jetzt evangelische ChristInnen, vor allem in der lutherischen Tradition. Das heißt, ich würde eigentlich gern diese Vielstimmigkeit, die die Bibel uns bietet, ernst nehmen und gucken, ja, okay, verschiedene Perspektiven da drauf, aber beim Predigen da ein bisschen aufpassen, dass das irgendwie, keine Ahnung, nicht in so ein Yay, der Glaube und das Vertrauen auf Gott und dann ist alles Yay.
Genau, also da sind wir wieder sozusagen an dem Punkt, wenn ihr euch nicht sorgt und eure Sorge auf Gott werft, ist alles gut. Mhm. Ich glaube, da werden wir dem Text nicht gerecht. Und ich habe mich gefragt, ob eigentlich jetzt so dieses Wochenlied wie eben Wer nur den lieben Gott lässt walten oder auch der neutestamentliche Text, der zur Lesung vorgeschlagen ist von den Lilien auf dem Felde, die sich ja auch nicht um ihre Kleidung sorgen müssen, ob die eigentlich auch so naiv sind oder auch nicht. Also, oder ob das nicht auch eigentlich so ein tiefes Vertrauen ist auf Gott angesichts dessen, was uns bedrohen kann im Leben und wo es Umwege gibt. Mhm. Aber in diesen ganzen Irrungen und Wirrungen trotzdem zu sagen, hey, ich habe das Vertrauen, dass es am Ende gut wird, weil das wurde mir eigentlich versprochen. Das wäre ja vielleicht so eine Zielrichtung.
Ja, ja, und ich finde tatsächlich, da kann man eigentlich mit diesen Liedern ganz schön arbeiten, auch jetzt für die praktische Umsetzung. Mhm. Sei das in Form von einem Familiengottesdienst, wo man dann vielleicht jetzt nicht die Wochenlieder, sondern eher dieses, weißt du, wie viel Sternlein stehen, irgendwie nochmal hervorhebt und da nochmal diesen Geborgenheitsaspekt so stark drin hat. Aber auch bei den Wochenliedern, also klar, die Texte benennen jetzt die sozusagen den Zweifel, den Abraham ausspricht, nicht so explizit, aber ich glaube, in dem, was sie beschreiben, worin man allem Gott vertrauen soll, dann ist dann schon wieder klar, dass es das alles gibt. Ja. Also das fällt ja nicht, ne? Das ist nicht irgendwas, was im luftleeren Raum steht. Und ich finde gerade bei Wer nur den lieben Gott lässt walten, immer das Setting so spannend, wann das gesungen wird. Ich finde, das ist ein ganz klassisches Beerdigungslied. Ja. Und das ist ein Lied, wo ich dann oft bei Beerdigungen eigentlich kaum ein Wort rauskriege, weil ich so kämpfe innerlich mit diesem, das jetzt irgendwie so zu singen und anzunehmen in einer Situation, wo ich denke, nee, also finde ich nicht gut, wie der liebe Gott hier gerade waltet. Und ich sehe auch nichts Liebes dabei, je nach Situation.
Ja.
Und dann aber auch bei Hochzeitsliedern. Also bei Hochzeiten ist es ja auch manchmal irgendwie das. Ach,
spannend, da habe ich, glaube ich, noch nicht gesungen.
Aber. Okay, ja, aber also da kenne ich es auch. Und auch sonst im Ganzen, also so Standard Sonntagsgottesdienst. Mhm. Also dann nochmal auf Setting zu achten und auch zu gucken, was das Setting mit dem Lied macht.
Ja.
Und wie es dann irgendwie zum Zuspruch, also ob es zum Zuspruch werden kann. Und auch bei diesem anderen Lied, bei dem Solange es Menschen gibt auf Erden, das wurde witzigerweise auch während einer Fahrradtour komponiert. Von einem niederländischen Komponisten, ja, der ist irgendwie, hat eine Fahrradtour gemacht und hat sich so umgeschaut und dachte, boah, hübsch hier, und hat mal so ein Schöpfungslied gesungen, aber ich finde, geschrieben. Und ich finde, das ist super schön und vor allem mag ich sehr gern Strophe 3. Ich würde sie kurz mal vorlesen, nicht singen, das traue ich mich jetzt nicht, aber die lautet so und passt eben auch sehr gut zu der Evangelienlesung. Nämlich, du nährst die Vögel in den Bäumen, du schmückst die Blumen auf dem Feld, du machst ein Ende meinem Sorgen, hast alle Tage schon bedacht. Und da ist natürlich einerseits diese Referenz zu dem ganz berühmten Lilien- und Vögeltext, aber ich finde auch diese Formulierung, du machst ein Ende meinem Sorgen. Mhm. Es geht nicht darum, dass meine Sorgen
geworfen werden auf
weg,
den Herrn.
Ja, oder dass sie weg sind. Sondern es ist eher mein Sorgen, also das, wie ich mich zu diesen Sorgen verhalte, mein Tun des Sorgens, das wird beendet oder zumindest Ende ist vielleicht aber es wird eingebettet. Also es ist dieses, wie verhalte ich mich zur Welt, wie verhalte ich mich dazu, dass vielleicht das Geld am Ende des Monats gerade knapp ist. Und es ist eine Sorge und die wird eine Sorge bleiben, aber wie ist mein Sorgen darum?
Ja.
Oder wie verhalte ich mich dazu, dass wir eine krasse Klimakrise haben? Die geht auch nicht weg, nur weil ich sage, naja, aber lieber Gott und Schöpfung und bla bla bla. Aber trotzdem, wie bette ich mein Sorgen ein? Ist es ein reines, meine Verantwortung und Apokalyptik und irgendwie, ich drehe im Hamsterrad und finde keinen Ausweg? Oder ist es, ich werfe meine Sorgen auf jemanden, dem ich zutraue, dass er es alles hält?
Ja.
Und kann aus dieser Beziehung anders an die Sache rangehen. und habe eine andere und hoffentlich befreite Perspektive, dass ich es nicht wuppen muss, mhm, und dass ich aber befreit bin, mein Bestes zu geben. Mhm. So irgendwie. Und das finde ich so cool an diesem, an dieser Unterscheidung zwischen dem, ja, Sorgen und den Sorgen. Ich, ja, weiß nicht, ob das vielleicht auch für eine Predigt spannend ist, da irgendwie ein bisschen dem Wortspiel nachzuhängen.
Mhm. Und ich finde beide Lieder so schön, dass ich finde, man kann auch beide singen.
Stimmt.
Dann kann man nämlich, solange es Menschen gibt, auf Erden als Predigtlied singen und Wenn du den lieben Gott lässt walten als Eingangslied und vielleicht dann da auch nochmal kritisch reflektieren drauf oder sogar im Eingangsgebet irgendwie das auch ein bisschen in Frage stellen oder zumindest, ne, so dieses Gott, manchmal glaube ich auch oder kann ich das nicht glauben, dass du lieb bist oder dass du, mhm, dass das, was du waltest, auch alles gut ist oder wie, also letztlich so Theodizee-Fragen auch zu stellen.
Ja.
So, es gibt viele Gründe, warum wir uns sorgen können und berechtigte Sorgen in dem Sinne, aber es ist halt nicht lebensdienlich, wenn die dominant sind im Leben, weil man dann einfach auch gelähmt ist.
Ja, ja, und man verdreht auch die Rollen, finde ich. Also wenn ich mir anmaße, dass ich alles wuppe, mhm, das ist auch einfach, also es ist schräg.
Und du meinst, dass das eben damit einhergeht, zu sagen, wenn ich mich sorge, dann fühle ich mich auch verantwortlich für das alles, für die Klimakrise?
Ja, ich will das nicht als Vorwurf an Leute, ja, formulieren, weil ich will ja auch nicht im Prinzip sagen, ne, jetzt geht's dir schon schlecht und jetzt sage ich dir auch noch, warum es dir schlecht geht. Mhm. Aber ich finde tatsächlich, es hat was Befreiendes, Strukturen zu klären, mhm, und zu sagen, okay, was kann ich und wie weit, also was sind meine Möglichkeiten? Mhm. Es gibt ja dieses super bekannte Gebet, ich weiß jetzt leider gerade nicht, von wem es ist, aber dieses Herr, gib mir Kraft für die Dinge, ah, ja, die ich ändern kann. Gib mir die Geduld, das auszuhalten, was ich nicht, oder die Ausdauer, das auszuhalten, was ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu, mhm, unterscheiden. Und ich finde, diese Unterscheidungskraft, ja, ist ganz arg wichtig.
Ja, das
und das ist das, was ich oft nicht kann. Mhm. Ich unterscheide das oft ganz arg schlecht.
Ja.
Und dann helfen mir solche Lieder und solche Texte, mhm, wie jetzt dieser Bibeltext, diese Unterscheidungen einzuüben. Mhm. Und zu sagen so, Herr, mein Gott, was soll das?
Mhm.
Aber eben auch zu sagen, Herr, mein Gott, du sag mir, was das, mhm, soll.
Und was ist das für ein Lohn? Mhm. Also auch einzufordern, mhm, in dieser Gottesbeziehung zu bleiben, in dem, was mich umtreibt. Und wo ich aber auch, ja, nochmal die Unterstützung brauche von Gott, vielleicht diese Weisheit geschenkt zu bekommen. Oder, mhm, ja, die Entlastung irgendwie auch anzunehmen.
Ja, und damit umzugehen. So, mhm, ganz wie Abraham das sagt und dann zwischendurch der Erzähler oder die Erzählerin einfügt, Abraham glaubte dem Herrn.
Genau.
So, Punkt.
Und das wäre eigentlich auch schon so als Refrain in so einer Predigt, wenn man so verschiedene, mhm, Beispiele hat, immer wieder so, das sagt dann, ne, Lea glaubte dem Herrn oder glaubte Gott oder so. Und dann vielleicht auch das auch wieder brechen, zu sagen, wirklich, was war das dann für eine Konsequenz aus, mhm, ihrem Glauben raus? Hat sie, mhm, dann gesagt, yes, alles ist easy? Oder hat, mhm, sie gesagt, okay, ich versuche zu gucken, was mich wirklich besorgen muss auch oder worum ich mich sorgen soll?
Mhm.
Hat ja auch bei uns irgendwie mit Fürsorge und so auch nochmal eine andere Konnotation auch im Deutschen oder verschiedene, also ein größeres Wortfeld. Genau. Und wo kann ich einfach den lieben Gott walten lassen. So lieb er oder sie ist. Genau, das dürft ihr in eurer Predigt weiter diskutieren. Wir hoffen, wir haben euch ein paar Anregungen mit auf den Weg gegeben. Mich hat's gefreut, ich bin schlauer auf jeden Fall als zuvor. Ja, und hätte auch Lust zu predigen an diesem Sonntag Mitte September, an dem auch alle hier in Baden-Württemberg nach den Sommerferien wieder in ihrem Alltag angekommen sind. Euch alles Gute für euren Alltag und eure Sonntage und Freude am Predigen und bis bald mal wieder.
Bis bald, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.